Aber der Nächste. Hätte ich ein bisschen mehr frühstücken sollen heute. Jetzt reicht's aber hier. Der Letzte. Okay, ich gib's auf. Eigentlich wäre es mein Ziel gewesen, den Papierkorb zu treffen. Wenigstens ein einziges Mal. Und ich habe jedes Mal daneben geworfen. Manchmal nur ganz knapp, aber daneben ist halt daneben, ne? Zielverfehlung ist Zielverfehlung, egal wie weit oder wie knapp. Ich habe Anfang des Jahres angefangen, den ersten Johannesbrief zu lesen. Und der Johannes, von dem Tobe letzten Sonntag gepredigt hat, der schreibt in seinem ersten Brief auch über das Thema Zielverfehlung. Die Bibel sagt dazu Sünde. Und das ist ein spannendes Thema, weil ich glaube, der Begriff Sünde, der ist heute gar nicht mehr so geläufig. Das ist irgendwie total altbacken. Und ich glaube, viele Menschen können noch gar nichts anfangen mit dem Begriff Sünde. Viele Menschen wissen überhaupt nicht, was für eine Schwere, was für eine Macht die Sünde eigentlich mit sich bringt, auch für ihr Leben. Und ich habe euch ein paar Sprüche mitgebracht zum Thema Sünde. Heute soll es um das Thema gehen. Sünde, eine bzw. keine große Sache. Und wir finden verschiedene Zitate im Internet, alles Mögliche zum Thema Sünde. Hier ist eins. Im Alter bereust du vor allem die Sünden, die du nicht begangen hast. Ja, Sünde ist also anscheinend irgendwas Reizvolles. Sünde ist was, was man im Leben gemacht haben muss. Sonst verpasst man was. Sonst war das Leben nicht lebenswert. Da ist irgendwas Reizvolles. Oder der irische Schriftsteller Oscar Wilde, der hat mal gesagt, es gibt nur eine Sünde und das ist die Dummheit. Lässt einen ein bisschen schmunzeln, auch wenn dieses Zitat eigentlich negativ ist, wer möchte schon dumm sein, aber trotzdem, ja, lustiges Zitat. Eine letzte Sache, ganz groß in der Süßwarenindustrie. Kleine Sünden machen uns nicht gesünder, schmecken aber köstlich. Ja, muss man Sünde wirklich so ernst nehmen? Ist Sünde wirklich so eine große Sache? Wenn man so in die Gesellschaft reinschaut, ins Internet, ist Zielverfehlung wirklich so schlimm? Ist es wirklich so schlimm, wenn ich jetzt die ganze Tafel Schokolade esse, obwohl ich mir vielleicht vorgenommen habe, dieses Jahr jeden Tag nur ein Stück zu essen? Von mir aus kannst du so viel Schokolade essen, wie du möchtest, wenn dein Bauch das mitmacht. Aber beim Thema Sünde können wir nicht so lockerflockig eine andere Entscheidung treffen. Sünde hat richtig heftige Auswirkungen für unser Leben. Und ich nehme es vorweg, Sünde ist keine kleine Sache, sondern ein Riesending. Und das wird uns heute hoffentlich auch im Abendmahl nachher noch bewusst. Und wir Christen, wir wissen, dass Sünde schlimm ist. Wir Christen wissen, Sünde trennt mich von Gott und bringt mich in die ewige Verdammnis, auf ewig getrennt von Gott. Wir Christen, wir wissen das. Und das soll nicht überheblich klingen, sondern es steht einfach in der Bibel. Die Bibel, die sagt uns ganz klar, was Sünde ist. Die Bibel, die sagt uns ganz klar, was Sünde mit uns macht, welchen Stellenwert wir vor Gott haben aufgrund unserer Sünde. Und die Bibel zeigt uns aber zum Glück auch, was wir mit Sünde machen sollen, beziehungsweise was der eine, Jesus Christus, mit Sünde gemacht hat. Und zwar mit meiner Sünde, mit deiner Sünde. Beim Thema Sünde, egal ob Nichtchrist oder Christ, beim Thema Sünde geht es nicht mehr um irgendeinen Nervenkitzel. Oh, das muss ich unbedingt erlebt haben. Es geht nicht mehr um Schokolade, sondern es geht um Leben, um Tod. Es geht darum, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Und die Auswirkungen sehen wir hier schon auf der Erde, was Sünde macht, von kaputten Beziehungen, von Mord und Totschlag und was es noch alles gibt. Sünde ist keine kleine Sache. Tob hat letzten Sonntag gesagt, dass Johannes im ersten Johannesbrief das Wort Liebe so oft verwendet wie in keinem anderen Brief der Bibel. Ich habe mal in der Schlachterübersetzung nachgeschaut und allein im ersten Johannesbrief kommt das Wort Liebe 19 Mal vor. Und mich hat es interessiert, okay, wie sieht es mit Sünde aus? Und im ersten Johannesbrief, Schlachterübersetzung, kommt das Wort Sünde, der erste Johannesbrief hat 5 Kapitel, da kommt das Wort Sünde 11 Mal vor. Kommt nicht ganz an die 19 ran, aber ist schon auch eine Hausnummer. Und wisst ihr, als ich angefangen habe, den ersten Johannesbrief zu lesen, da ist das Thema Sünde mir ganz neu so wichtig geworden in meinem Alltag. Und das heißt nicht, dass ich jetzt viel mehr sündige, nur weil ich über Sünde lese, sondern für meinen Alltag, für meine Beziehung zu Jesus ist es mir so wichtig geworden, darauf zu achten, was ich denke, was ich sage, was ich tue. Und immer wieder zu reflektieren, war das, was ich jetzt gedacht, gesagt, getan habe, Sünde? Mich immer wieder reinigen lassen, erneuern lassen, hinterfragen. Oder wenn ich kurz davor bin, irgendwas zu sagen oder zu machen, dass ich nochmal überlege, muss ich das jetzt wirklich sagen, dem anderen gegenüber? Oder versündige ich mich dabei? Das Thema Sünde ist keine Schokolade, Thema Sünde ist eine große Sache. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder neu prüfen. Wie steht es mit dem Thema Sünde in meinem Leben? Warum ist das so wichtig? Weil Sünde Jesus das Leben gekostet hat. Meine Sünde, deine Sünde. Ich möchte euch ein paar Verse aus dem ersten Johannesbrief vorlesen. Also da gibt es noch einige mehr zum Thema Sünde. Ich lese euch heute nicht alle vor, aber zumindest ein paar. 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 5. Und ihr wisst, dass er, also Jesus, erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen. Und in ihm ist keine Sünde. Wenn Sünde keine große Sache wäre, dann hätte Jesus nicht kommen brauchen, um meine Sünde wegzunehmen. Wenn Sünde keine große Sache wäre, dann könnte ich auch überlegen, ob ich damit alleine klarkomme, ob ich meine Sünde alleine irgendwie in die Tonne klopfen kann, mich selber irgendwie reinmachen kann. Nein, es geht nicht. Und deswegen ist Jesus gekommen. Wisst ihr, was ich spannend finde am ersten Johannesbrief? Dass in diesem ersten Johannesbrief so viel auch über Sünde steht, obwohl Johannes ja an andere Christen schreibt. Weil ich habe mir überlegt, okay, wenn Johannes jetzt an Nichtchristen schreibt, Leute, die nichts mit Jesus zu tun haben, da ist es wichtig, mit Leuten auch über Sünde zu reden. Also nicht alles aufzählen, weil wir sie dadurch wahrscheinlich vergraulen würden. Aber Johannes, der schreibt hier an verschiedene Christen und ich habe mich gefragt, warum? Vermutlich hatte er gehört, dass es irgendwie auch Christen in seinem Umfeld oder im weiteren Umfeld gibt, die mit Sünde zu kämpfen haben. Wenn ihr euch den ersten Johannesbrief durchlest, die hatten viel auch mit ihrer Lehre zu kämpfen, die Christen, die diesen Brief gelesen haben. Und das zeigt einfach, auch wir Christen haben mit Sünde zu kämpfen. Ja, das lernt man vielleicht schon in der Kinderstunde oder so, wir wissen das eigentlich. Aber wie gehen wir mit Sünde in unserem Alltag um? 1. Johannes Kapitel 1, Vers 6. Johannes, der schreibt so ein bisschen, was Sünde mit uns macht, beziehungsweise worauf wir aufpassen sollen. Da schreibt er, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Ja, und das geht jetzt an keinen von euch hier, sondern das ist das, was Johannes hier einfach schreibt. Vielleicht hat er von Leuten gehört, die gesagt haben, oh, ich bin super Christ, Jesus to go und alles Mögliche, überall, wo ich unterwegs bin, lebe ich Christ sein. Naja, aber hier schreibt er, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft haben und doch in der Finsternis wandeln, und das bedeutet nicht, wenn ich jetzt, keine Ahnung, 2-mal am Tag gesündigt habe, oh, jetzt wandle ich in der Finsternis, jetzt wird's kritisch. Sondern Johannes schreibt hier, Es gibt Leute, die sagen, ich habe diese tiefe, innige, reine Gemeinschaft mit Jesus und trotzdem wandeln sie in der Finsternis. Man kann auch übersetzen, sie halten sich beständig in der Finsternis auf. Sie leben beständig in Sünde, ohne dass sie etwas daran ändern wollen. Die leben bewusst und beständig in Sünde, ohne was ändern zu wollen. Und Johannes sagt, hey, wenn wir so leben, dann lügen wir. Und deswegen schreibt er wahrscheinlich auch diesen Vers, um die Christen wachzurütteln. So, hey, überleg mal, wie dein Lebensstil so aussieht. Vielleicht tust du Sünde und dir ist es gar nicht bewusst. Dann mache ich dir Mut, reflektier dich, sagt Johannes. Ja, wenn einer bewusst in Sünde lebt und das nicht ändern will, ist nochmal ein anderes Thema. Dann wird es schwierig. Johannes geht noch einen Schritt weiter. 1. Johannes 1, Vers 8. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, und das ist mal eine Hausnummer, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Ein guter Freund von mir, der kennt jemanden und der sagt ganz klar, ich bin Christ, aber ich sündige nicht. Kleiner Spoiler, liest den 1. Johannesbrief, da steht, wer mit Gott lebt, der sündigt nicht. Und genau darauf baut er sein komplettes Leben auf, dieser eine Mann, und sagt, ja, das steht da, ich sündige nicht. Ja, können wir gerne mal kurz im Anschluss reden, falls dir dieser Vers schon mal begegnet ist und du nicht so viel damit anfangen kannst. Was bedeutet das? Wer mit Gott lebt, der sündigt nicht. Und jetzt, das sind so die Top 3, ja, und jetzt kommt Platz 1, um zu sehen, wie heftig das Thema Sünde ist. 1. Johannes 1, Vers 10. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Also ich werde mich hüten, Gott als Lügner zu bezeichnen. Ach Gott, was ich da gemacht habe, das ist doch keine Sünde. Das ist vielleicht maximal so eine Grauzone, aber ist doch okay. Johannes schreibt hier ganz klar an die Adressaten oder an die Empfänger eher gesagt, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner. Und das ist krass. Und ich glaube, dass Johannes auch mit diesen Versen einfach deutlich machen will, versteht mich bitte richtig, was mir so wichtig geworden ist in den letzten Wochen und Monaten, dass ich meinen kompletten Alltag versuche zu reflektieren. Mein Denken, mein Reden, mein Handeln. Wo habe ich gesündigt? Wo stehe ich kurz davor zu sündigen? Und ich glaube, das ist so super wichtig für unsere Beziehung zu Jesus, für unser Christsein, dass wir da immer wieder auf der Hut sind. Und das Gute ist, wir müssen damit nicht alleine fertig werden. Denn Johannes schreibt in seinem Brief auch, dass jeder Christ die Salbung erhalten hat. Johannes schreibt, dass jeder Christ den Heiligen Geist hat. Und du kannst hier zu Hause gerne mal das Johannesevangelium, Kapitel 14, Kapitel 16 durchlesen. Da stehen so ein paar Verse über den Heiligen Geist. Da steht, dass der Heilige Geist uns in alle Wahrheit leitet, dass er uns auch von Sünde überführen will. Und deswegen sind wir nicht alleine unterwegs in unserem Alltag, in unserer Beziehung zu Jesus. Wir haben den Heiligen Geist, der uns dabei helfen will, sensibel zu machen für das Thema Sünde. Und eine ganz spannende Frage: Ist dir bewusst, dass der Heilige Geist in dir wohnt? Das ist auch wieder so ein Standardthema. Ja, wir lernen das von klein auf. Ja, wer Christ wird, der bekommt den Heiligen Geist. Der Heilige Geist lebt in mir. Mein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Ist dir bewusst, dass der Heilige Geist in dir wohnt? Und eine andere Frage, wie viel Raum gibst du dem Heiligen Geist in deinem Leben? Dass er dich führen und leiten darf, dass er dich bewahren darf vor Sünde, dass er dich überführen darf von Sünde, wenn du daneben getreten bist? Vor ein paar Monaten hatte ich so einen Moment, wo mir das ganz neu bewusst geworden ist, dass der Heilige Geist in mir wohnt. Und mal ganz ehrlich, wie oft vergessen wir das vielleicht in unserem Alltagstrott, weil wir so beschäftigt sind? Wie oft vergesse ich das, dass der Heilige Geist in mir wohnt und dass er mich leiten will? Und ganz ehrlich, ich habe mich gefragt, ob der Heilige Geist sich wohlfühlt in mir drin, mal bildlich gesprochen. Vielleicht denkt er sich, hey, in was für einer Bruchbude bin ich hier gelandet? Alles schmutzig, undichte Fenster, Schimmel, soweit das Auge reicht. Dennis hat Probleme mit Zorn, mit Geiz, der schreit seine Kinder den ganzen Tag an. Ich glaube, ich muss mir eine neue Wohnung suchen. Ich halte das hier nicht aus beim Dennis. Sehr bildlich gesprochen, sehr überspitzt. Ich darf beruhigt sein, du darfst beruhigt sein, der Heilige Geist sucht sich keine neue Wohnung. Auch wenn du dich vielleicht mal so fühlst und denkst, boah, ich kann mich heute nicht im Spiegel anschauen, weil ich mein Leben irgendwie nicht auf die Reihe kriege, weil ich immer wieder auf die Nase falle mit dieser einen Sünde. Wie kann Gott mich überhaupt noch lieben? Und so Momente kenne ich bei mir persönlich. Aber nein, der Heilige Geist, der lebt in uns. Und was noch viel cooler ist, Jesus liebt dich, egal was du anstellst und egal wie oft du zu Jesus kommst. Und wenn du 50 Mal am Tag mit der gleichen Sache auf die Nase fällst, Jesus wartet. Jesus ist der gute Hirte, wie wir vorhin gehört haben. Und er sucht uns, er sucht dich. Ich will nicht nur darauf achten, wie mein Alltag so ist, was das Thema Sünde angeht, und immer wieder reflektieren. Ich möchte wieder ganz neu einen Schritt weitergehen und ich will anfangen, die Sünde zu hassen. Aber Christen sollen nicht hassen, oder? Hassen ist doch eigentlich Sünde. Wenn ich meinen Chef hasse, meine Teamleiterin hasse, das ist nicht so nett, das wäre Sünde. Aber die Sünde zu hassen ist keine Sünde. Römer 12, Vers 9, kannst du gerne nachlesen. Ich habe es nicht an der Wand. Da steht, dass wir das Böse hassen sollen. Dass wir uns ekeln sollen vor dem Bösen, vor der Sünde. So kann man diese Stelle übersetzen. Und das ist ein Vers, der mich ganz neu motiviert, mehr oder auch langsamer durch meinen Alltag zu gehen. So vielleicht gesagt. Und mehr zu überlegen, was mache ich oder was habe ich vor zu machen? Hasst das Böse, schreibt Paulus in Römer 12, Vers 9. Und ein praktisches Beispiel, nicht von mir, sondern aus dem Alten Testament, das ist so eine von meinen, ich nenne es mal Lieblingsgeschichten. 1. Mose 39, da ist der Josef, der wird von seinen Brüdern verkauft als Sklave. Er landet dann bei Potiphar, das war ein ziemlich hohes Tier in der Regierung. Und er dient dann dem Potiphar und die Frau von Potiphar, die findet den ganz hübsch, den Josef, und will mit ihm ins Bett. Ja, und es gibt diese Situation, Josef und die Frau von Potiphar, die sind komplett alleine im Tempel. Niemand ist da und sie geht hin und baggert den Josef an und sagt, schlaf mit mir, geh mit mir ins Bett. Keiner wird es mitkriegen, wir sind total alleine hier. Hey, und der Josef war auch nur ein Mann, mal ganz salopp gesagt. Was für eine Versuchung, da ist niemand da und er hat jetzt die Möglichkeit, mit einer Frau zu schlafen, die, denke ich, auch nicht mal gerade hässlich war. Und was macht Josef? Er sagt, wie könnte ich so eine große Missetat begehen und gegen meinen Gott sündigen? Er sagt nicht und gegen Potiphar sündigen, sondern er hat Gott im Fokus. Wie könnte ich so eine Sünde jetzt begehen und damit gegen Gott sündigen? Und er setzt sich nicht auf den Stuhl und wartet und sagt, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Sondern wir lesen, dass er rausrennt. Er will sich gar nicht in diese Versuchung einlassen, sondern wir lesen, er rennt raus aus dem Tempel, damit er hier nicht auf die Nase fällt. Warum will ich persönlich ganz neu anfangen, die Sünde zu hassen? Weil meine Sünde meinen Jesus ans Kreuz gebracht hat. Ich weiß, dass Jesus es wieder machen würde. Nicht, weil ich so ein toller Typ bin, sondern weil Jesu Liebe bedingungslos ist. Jesus würde es wieder machen für jeden Einzelnen von uns. Und wie genial ist es, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass wir immer wieder Vergebung finden bei Jesus, egal wie oft. Ich möchte euch eine letzte Stelle noch vorlesen aus dem 1. Johannesbrief. Kapitel 1, Vers 9, ist auch so einer dieser Schlüsselverse. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. und Kapitel 2, die ersten beiden Verse. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Das ist das, was ich eben erzählt habe. Du stehst morgens auf, guckst dich im Spiegel an und denkst, boah, ich kann mich selber nicht mehr sehen, weil ich mein Leben nicht auf die Kette kriege. Hat Jesus mich überhaupt noch lieb? Hat Gott mich überhaupt noch lieb? Der Teufel drückt immer noch schön rein. Ha, Dennis, bist wieder auf die Nase gefallen. Solltest mal dein Christsein überdenken. Nein, hier steht, du hast einen Fürsprecher. Und dieser Fürsprecher ist Jesus Christus. Und deswegen hat der Teufel keine Macht, gegen Jesus anzukommen mit irgendwelchen Argumenten. Weil Jesus derjenige war, der deine Schuld auf sich genommen hat. Weil Jesus derjenige ist, der bereit ist, dir zu vergeben. Und du musst es einfach nur annehmen. Er, Vers 2, ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Wir feiern heute Abendmahl und das Abendmahl hat mehrere Schwerpunkte. Das Abendmahl ist unter anderem ein Gedächtnismahl. Wir dürfen zur Ruhe kommen. Wir dürfen uns neu bewusst machen, was es Jesus wirklich gekostet hat. Jesus hat gelitten, er hat Schmerzen gelitten, er ist am Kreuz qualvoll gestorben. Es ist wichtig, dass wir, ich sag mal, diese Art von Abendmahl auch feiern, dass wir uns bewusst machen, was es Jesus gekostet hat und dass wir traurig sind, dass wir trauern, dass wir vielleicht beschämt sind. Was, Jesus, das hast du für mich gemacht? Aber es ist wichtig, dass wir nicht dabei stehen bleiben. Denn das Abendmahl ist auch ein Freudenmahl. Jesus ist nicht im Grab geblieben, sondern Jesus ist auferstanden. Und darüber dürfen wir uns freuen. Das dürfen wir feiern. Und deswegen ist das Abendmahl auch ein Freudenmahl, weil wir Anteil haben an diesem Sieg, den Jesus für uns mitgebracht hat. Und das wünsche ich dir, wenn wir das Abendmahl feiern, dass du dir kurz einen Moment nimmst. Wenn es Sünde gibt in deinem Leben, nimm dir die Zeit und tu Buße. Du musst nicht nach Hause in die Besenkammer, um Buße zu tun. Du kannst hier an deinem Platz, wo du bist, dir kurz Zeit nehmen, bis wir mit dem Abendmahl nachher starten. Tu Buße, wenn dir irgendwas einfällt, wenn da irgendwas ist, und dann mach mit beim Abendmahl. Feier mit und zeig dem Teufel, hey, Jesus ist auch für mich gestorben. Jesus hat auch mich frei gemacht. In diesem Sinne, lasst uns sensibel werden für die Sünde, weil es eben keine kleine Sache ist. Lasst uns unseren Alltag mit dem Heiligen Geist zusammen auch durchleben und lasst uns darüber letztendlich freuen, dass Jesus alle Sünden von uns weggenommen hat, egal wie stark diese Sünden sind. Amen.